Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Wie sehen eigentlich Kinder die Welt? Welche Hoffnungen und Ängste haben sie, wenn sie an die eigene Zukunft denken? Das sind dann immer so Fragen, die von Erwachsenen vor allem immer so didaktisch und besserwisserisch beantwortet werden. Doch zurzeit gibt es in unseren Kinos einen Spielfilm, der es schafft, die Weisheit von Kinderaugen ernst zu nehmen und nicht zu verniedlichen. Wie ihm das gelungen ist, das erzählt uns der Regisseur gleich. Der amerikanische Regisseur Mike Mills schöpft für seine Spielfilme, zum Beispiel Thumbsucker oder 20th Century Women, immer aus dem eigenen Leben. So hat er mit den vorangegangenen Werken sein Verhältnis zu seinen eigenen Eltern thematisiert. Jetzt, mit seinem neuesten Spielfilm Come On, Come On, der seit Donnerstag in unseren Kinos ist, hat er sich mit seiner eigenen Vaterschaft auseinandergesetzt.
Warum muss bei dir immer alles so verrückt und so schräg und so exzentrisch sein? Ja, aber wieso nicht einfach mal was Normales?
Was
nicht
ist normal?
Irgendwas aus deinem richtigen
was
Leben.
Was ist normal?
Okay, verstehe. Gute Frage.
Ja, und dafür erzählt Mike Mills, wie gerade gehört, vom Radiojournalisten Johnny, gespielt von Oscar-Gewinner Joaquin Phoenix, der auf seinen 8-jährigen Neffen Jesse aufpassen soll. Onkel und Neffe haben zunächst Startschwierigkeiten, wie wir gerade gehört haben, lernen aber mit der Zeit voneinander die Welt anders zu sehen und vor allem auch diese Welt anders zu hören. Vor der Sendung konnte ich mit Regisseur Mike Mills sprechen und wollte von ihm wissen, wie genau denn seine eigene Vaterschaftserfahrung diesen Film geprägt hat.
Das meiste des Films ist durch mein Leben der letzten Jahre geprägt. Zum einen ist das Kind im Film ungefähr im Alter meiner eigenen Tochter. Und ich habe mich häufiger mit dem Gedanken beschäftigt, wie meine Tochter mich wahrnimmt. Einmal habe ich vor ihr geweint und sie hat mich später damit aufgezogen. Ich habe mich danach gefragt, wieso ist das passiert? Wer bin ich eigentlich für dieses Kind? Ich wollte verstehen, welches Bild von der Welt Kinder haben. Dabei sollte die Würde dieser Kinderperspektive intakt bleiben. Ich wollte die Wahrnehmung von Kindern nicht verniedlichen. Das war beim Schreiben des Drehbuchs eine große Herausforderung. Denn Kinder haben eine interessante Irrationalität. Man kann als Erwachsener schwer mit ihnen streiten. Sie gewinnen immer. Aber auch das wollte ich vermitteln. Auch diese Erfahrung war mir wichtig.
Der eigentliche Twist ihres Films ist aber, dass Johnny nicht der Vater von Jesse ist, er ist sein Onkel. Das ist ein sehr interessanter Einfall, vor allem weil Sie ja gerade erzählt haben, wie prägend gerade die Vaterperspektive auf die Geschichte war.
Ja, das stimmt. Ich habe mich für eine Onkel-Neffe-Konstellation entschieden, weil ich beim Verfassen des Drehbuchs mich langsam von mir selbst entfernen wollte. Es sollte ja keine Autobiografie werden. Ich wollte auch nicht das Leben meiner Tochter in die Öffentlichkeit zerren. Die Geschichte sollte etwas Allgemeingültiges haben. So entstand die Figur von Johnny. Ein Onkel, der seinem Neffen fremd ist, weil er eigentlich nie da ist, weil er auch an der Ostküste lebt und viel unterwegs ist. Und Johnny selbst sollte kein Vater sein, sodass die Konfrontation mit seinem Neffen Jesse auch für ihn etwas Neues ist. Im Grunde fühle ich mich auch als Vater so. Jedes Erlebnis mit meinem Kind ist etwas völlig Neues, auf das ich mich nicht vorbereiten kann. Ein konstanter Blindflug. So geht es mir jedenfalls.
Johnny ist am Ende aber eine Figur, die vielleicht selbst nach Antworten sucht für große Fragen, die ihm aber keiner stellt. Er ist einer, der Menschen befragt. Wo ist er denn gerade in seinem Leben, wenn wir ihn kennenlernen? Er wirkt wie ein Mensch, der das Leben eher von außen betrachtet und nicht selber in vollen Zügen lebt.
Ja, ein wenig wird das so sein. Wissen Sie, diese Frage hat mir auch der Hauptdarsteller Joaquin Phoenix gestellt, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Er wollte gleich wissen, woher kommt dieser Johnny? Was ist sein Problem? Warum braucht er dieses Kind? Was macht das mit ihm? Das hat mich aber alles nicht interessiert. Das wirkt auch so unerträglich didaktisch. Das ist nicht meine Idee von Kino. Ich möchte, dass die Motivation eher vage bleibt, weil man die Komplexität des Lebens nicht auf dramaturgische Kniffe reduzieren kann. Also, was ist Johnnys Problem? Ich weiß es nicht. Hat er überhaupt ein Problem? Ich weiß es wirklich nicht. Er ist allein, aber leidet er darunter? Er ist nicht verheiratet, will es vielleicht oder auch nicht. Mich hat das nicht so interessiert, woher er kommt und was seine Wunde ist. Mich hat interessiert, wie Johnny mit diesem Kind umgeht. Wie wird er reagieren, wenn er auf Jesse trifft? Was macht das mit ihm? Manchmal kam es beim Drehen zu Momenten, in denen ich mit Phoenix über gewisse Motivationen der Figur sprechen musste. Aber die Antworten, die wir entwickelt haben, mussten wir uns manchmal am Set einfach ausdenken. Also, ich weiß schon hin und wieder, was meine Figur da antreibt, aber ich sage es nicht. Es ist auch nicht Teil der Erfahrung, die ich vermitteln will. Billige Kausalitäten sind nicht meine Absicht. Wissen Sie, es gibt einen deutschen Film, der mich als Regisseur enorm beeinflusst hat, und zwar Alice in den Städten von Wim Wenders. Die Hauptfigur Philipp Winter ist auch eine Leerstelle. Was zur Hölle will der? Woher kommt er? Was treibt ihn an? Keine Ahnung. Wen interessiert das schon? Das ist auch gar nicht das Interessante. Interessant ist seine Reise, seine Erfahrung mit der kleinen Alice. Und so habe ich als Zuschauer viel erfahren von seiner Weltsicht, von seinen Gefühlen. Am Ende zählt doch nur das. Und das ist nicht gerade wenig.
Just with that narrow frame.
It's interesting because, wenn Sie schon Bewegung erwähnen, Ihr Film ist auch ein Film über die West- und Ostküste der USA und die vielen kulturellen Unterschiede, die es dort zu entdecken gibt. Johnny nimmt Jesse mit nach New York, einer Stadt, in der sich beide verlieren können, aber in der es auch viel Enge gibt, auch weil Johnnys Wohnung sehr klein ist und die beiden ständig aufeinander hocken.
Stimmt, aber für mich hat diese Konstellation auch etwas von einer romantischen Komödie. Am Anfang ist noch alles gut zwischen Johnny und Jesse, wie bei einem ersten Date. In Los Angeles scheint die Welt und die Beziehung zwischen Onkel und Neffe harmonisch und verträumt. Es gibt wenige Konflikte, dafür viel Neugier. Die Luft in Los Angeles eignet sich dafür ganz gut, auch wenn ich den Ort damit sicherlich etwas romantisiere. In New York ändert sich das. Es gibt viele Hindernisse für die beiden. Es gibt in der Stadt viel mehr Energie und Chaos. Da müssen sich die beiden immer wieder neu beweisen. Und schließlich kommen wir nach New Orleans, wo es eine sehr tiefe spirituelle Atmosphäre gibt. Eine Stadt, von der ich immer sage, dass sie jeden dazu einlädt, verletzlich zu sein. Und auch das lockt etwas Neues in meinen Figuren hervor.
Kind of like encouraged that or helped allow that.
Ich frage auch, weil Sie in einem sehr besonders dichten Schwarz-Weiß gedreht haben. Und gerade New Orleans und auch New York City sind sehr bunte Städte. Was war denn die Idee hinter Ihrem dann doch sehr intellektuellen Schwarz-Weiß? Ging es da ums Fokussieren?
Für mich funktioniert das Schwarz-Weiß auf mehreren Ebenen. Zum einen konnte ich dadurch Amerika im Jahr 2019 festhalten. Der Film ist dahingehend fast dokumentarisch zu verstehen. Gleichzeitig bekommt die Geschichte durch die Farblosigkeit etwas Mythisches. Der Film erlangt dadurch eine Atmosphäre einer Fabel oder einem Märchen. Das war mir sehr wichtig. Come On, Come On ist ja ein Film von einem Mann und einem Kind, die gemeinsam durch die Zeit schreiten. Das unterstützt die Schwarz-Weiß-Fotografie. Auf einer völlig anderen Ebene erlaubte mir diese ästhetische Entscheidung ein anderes Arbeiten mit Raum. Wissen Sie, Schwarz-Weiß löst bei mir das Gleiche aus wie die Musik von Erik Satie. Ich assoziiere damit viel Raum und Fläche. Ein Platz, den ich den Zuschauern gerne einräume, um sich in dieser Geschichte selbst einzurichten. In einem Farbfilm bekommt man viel stärker eine gewisse Perspektive aufgezwungen. Ohne Farbe hat man mehr Zeit, sich mal umzuschauen, Gesichter und Orte genauer zu betrachten.
Interessant, weil mir das Schwarz-Weiß auch half, mich stärker auf die Tonspur des Films zu konzentrieren. In gewisser Hinsicht ist der Film ja ein Radio-Feature. Es gibt viele Mikrofone, viele Kopfhörer, etwas, das ja auch die Verbindung zwischen Onkel und Neffe intensiviert, als gäbe es zwischen ihnen auch eine andere, unsichtbare Welt.
Wissen Sie, was seltsam ist? Das war mir nie aufgefallen. Und ich weiß nicht, woran das liegt, aber Schwarz-Weiß frisst Ton. Das ist so seltsam. Immer wenn ich über eine Szene Musik gelegt habe, mussten wir mehr Musik nehmen. Es reichte irgendwie nie. als würde die Tiefe des Raums die Tonspur beeinflussen. Auch Geräusche wie Vogelgezwitscher und das Brummen von Autos waren betroffen. Von diesen Tönen mussten wir viel mehr nutzen als sonst in meinen Filmen. Ich habe das immer noch nicht ganz verstanden. Ich erkläre mir das so: Das Fehlen von Farbe im Bild beeinflusst unsere Wahrnehmung so, dass wir dem Ton des Films die Bedeutung von Farbe zuweisen. Wir hören dann mehr und intensiver, und deshalb mussten wir viel mehr Ton einsetzen.
What's interesting, Woody Norman spielt diesen kleinen Jesse, und das ist schon ein außergewöhnlicher Jungschauspieler, voller Weisheit, voller Lebenslust. Das ist ehrlich gesagt sehr rar bei Kinderdarstellern. Wie haben Sie ihn denn überhaupt gefunden und wie haben Sie mit ihm gearbeitet? Schließlich musste er ja mit Joaquin Phoenix, einem der besten Schauspieler seiner Generation, spielen.
How did you work with him?
Es war reines Casting-Glück. Er gehörte zu den ersten Kindern, die wir gecastet haben. Er ist ja eigentlich Brite und hat sich für den Film einen amerikanischen Akzent antrainiert, was ich schon sehr beeindruckend fand. Er ist ein sehr intelligentes und spielfreudiges Kind. Ohne die Makellosigkeit von professionellen amerikanischen Kinderdarstellern zu haben, das hat mir sehr gefallen. Vielleicht ist das auch der Verdienst der Mutter oder einfach sein Wesen. Das weiß ich gar nicht so genau. Er hat auch ein enorm intelligentes Verhältnis zu sich selbst. Viel stärker, als ich es habe. Auch das hat mich beeindruckt. Mir war daher auch klar, dass ich am Set Woody viel Freiheit lassen musste. Bloß keine allzu großen Vorgaben machen. Ich wollte Woody einfach machen lassen. Immer wenn er Fragen zu einer Szene hatte, habe ich ihn zurückgefragt: Was meinst du denn? Er hatte immer tolle Einfälle und Impulse, und so hat er einen großen Einfluss auf die Gestalt der Geschichte gehabt. Das war ein Wunder. Der Junge hat viel Talent, und am Ende hat er gar nicht viel gespielt, sondern war einfach Teil der Geschichte.
Ist es nicht vielleicht auch etwas schwierig für Sie als Regisseur, so viel Kontrolle abzugeben? Haben Sie Angst vorm Kontrollverlust?
Kid, you know, so how does it work?
I love letting go of control.
Die Kontrolle abzugeben ist der wichtigste Teil meines Jobs. Ich habe davor keine Angst. Ich bin wie ein Gärtner, der alle wichtigen Dinge zusammenfügt, um der Natur ihren Lauf zu lassen. So wie es meine Vorbilder gemacht haben, wie Fellini, die eben Kontrolle abgeben konnten.
People who are all about embracing that you don't have control.
Aber hinter Ihnen hängt doch gerade ein Porträt von Buster Keaton, der doch genau das Gegenteil von Improvisation darstellt. Er war vielleicht eher ein Beispiel für die totale Kontrolle am Set.
Meinen Sie? Buster Keaton war voller Zweifel, was die Effekte seiner Szenen anging. Er wusste am Tag des Drehs nie, was er genau machen soll. Aber wenn er sich dann mal entschieden hatte, dann wusste er genau, wie er die Mechanik des Humors am besten inszenieren konnte. Doch für seine Drehbücher galt, dass er sich da sehr intuitiv herantasten musste. Er hatte keinen Plan, keine Formel, an der er sich festhalten konnte. Er vertraute einfach dem Prozess des Filmemachens. Das würde ich auch von mir behaupten. Dieses Urvertrauen, dass die einzelnen Rädchen schon funktionieren werden, das prägt mein Arbeiten sehr. Ich vertraue meinen Darstellern, meinem Team. Aber ich vertraue auch der Magie des Lebens, wobei ich weiß, dass das sehr kitschig klingt. Wissen Sie, Fehler werden eh passieren. Sie stellen eine Kamera in New York auf und lassen Schauspieler etwas machen. Das führt unweigerlich zu Fehlern. Fellini würde aber sagen, dass diese Fehler Geschenke von den Filmgöttern sind. Ich sehe das ähnlich. Man muss nur lernen, damit umzugehen.
Regisseur Mike Mills sprach mit mir über seinen sehr schönen Spielfilm Come On, Come On, derzeit zu sehen in unseren Kinos. Und wir blicken jetzt nochmal auf den Krieg in der Ukraine. Logischerweise steht die gesamte Filmproduktion des Landes derzeit still. Dennoch wird viel gedreht. Viele ukrainische Filmschaffende nehmen die Kamera in die Hand und gehen auf die Straßen, um das Kriegsgeschehen zu dokumentieren. Sie bekommen dafür auch viel internationale Unterstützung durch Initiativen, die Geld sammeln und Filmmaterial in die Ukraine transportieren. Derweil eskaliert aber auch der Streit zwischen dem berühmtesten ukrainischen Filmemacher Sergei Losnitzer und der ukrainischen Filmakademie über die Frage, wie derzeit mit russischer Filmkunst umzugehen ist. Christian Berndt über das ukrainische Kino in Zeiten des Krieges.
I didn't understand when they try to ban all Russian films. What is a stupid thing?
So hat der bekannteste Filmregisseur der Ukraine, Sergei Losnitzer, vor einigen Wochen den generellen Boykott russischer Filme durch europäische Festivals kritisiert. Die ukrainische Filmakademie hat Losnitzer nun auch deshalb ausgeschlossen. Der Vorwurf lautet, er sehe sich als Weltbürger, aber jetzt in dieser Notlage müsse man sich als Ukrainer zu seiner nationalen Identität bekennen. Losnitzer reagierte mit dem Vorwurf, es müsse gerade jetzt um die Demokratie und nicht um nationale Identität gehen. Für die Exekutivdirektorin der ukrainischen Filmakademie, Anna Machuk, hängt beides zusammen.
The call of the Ukrainian Film Academy to unite Ukrainian filmmakers around national identity is caused, first of all, by the fact,
dass die Filmakademie Filmschaffende auffordert, sich unter der Fahne nationaler Identität zu versammeln, habe den Grund, dass Russland auch einen Kulturkampf betreibe. Die russische Rechtfertigung für den Krieg laute, dass die Ukraine weder eine eigene nationale Identität noch Kultur besitze. Es ist ein komplexer Streit, der als Antwort kein einfaches richtig oder falsch erlaubt, der aber exemplarisch ist für einen Kriegszustand. Und in dem befindet sich jetzt auch der ukrainische Film. Große Filmproduktionen sind in der Ukraine derzeit unmöglich, meint Wladimir Jatsenko, weil fast alle aus dem Filmbetrieb in der Armee sind. Jatsenko hat international gefeierte und prämierte Filme wie Atlantis produziert und er arbeitet auch jetzt in der Ukraine weiter.
We actually doing that almost every day, but I mean it's not for the making another one beautiful documentary, it's more like to be a witness.
Fast jeden Tag filmen sie aber nicht, um schöne Dokumentarfilme zu drehen, sondern um als Zeugen zu beschreiben, was in der Ukraine passiert. Es ist lebensgefährlich, meint Jatsenko, einige Filmleute sind dabei getötet worden. Trotzdem nehmen viele ukrainische Filmschaffende das Risiko auf sich und drehen mitten im Kriegsgebiet kurze Filme, die sie ins Netz stellen und an Fernsehsender wie CNN schicken. Die Filme zeigen Demonstrationen gegen die russischen Besatzer, Zerstörungen und den Kriegsalltag. Der Deutsche Produzentenverband verlinkt auf seiner Website zu den Plattformen der Filmkollektive. Er hat unter anderem mit der Deutschen Filmakademie eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um die Arbeit der ukrainischen Filmschaffenden zu unterstützen. Mit initiiert hat die Aktion Filmproduzentin Tanja Georgieva-Waldhauer, die seit Jahren ukrainische Filme koproduziert. Nach dem russischen Einmarsch hatte sie ukrainischen Kollegen angeboten, sie an der Grenze abzuholen und mit nach Deutschland zu nehmen.
Das war so ein Samstagvormittag, schrieben sie aus der Ukraine, dass sie das ganz, ganz toll finden, das Angebot. Aber wenn wir helfen wollen, dann müssen sie sagen, sie brauchen Equipment und nicht einen Fahrer, der sie abholt. Also sie brauchen ganz konkret schusssichere Westen und Helme und technisches Equipment. Also von Festplatten, Kameras, Speicherkarten, Powerbanks.
So entstand die Idee für die Spendenaktion. Das Material wird in grenznahe Gegenden in Polen oder Rumänien gebracht und dort von ukrainischen Filmleuten abgeholt und sofort genutzt.
Ich weiß zum Beispiel von einer Filmemacherin, dass sie gerade eigentlich dabei ist mit einer kleinen Kamera von Mariupol und der polnischen Grenze hin und her zu fahren. Und sie begleitet quasi Menschen, die dabei sind, Mariupol zu verlassen.
Georgieva Waldhauer hat von kaum einem Filmschaffenden gehört, der das Land verlassen hätte. Sie fühlen sich verpflichtet, die russischen Kriegsverbrechen zu dokumentieren. Das tut auch Produzent Wladimir Jatsenko, aber über die Wirkung seiner Arbeit macht er sich keine Illusionen. Es fehlt, sagt Jatsenko, an allem, an Waffen und Medizin und das Land werde zerstört. Filme, die jetzt noch gemacht werden, seien vielleicht nur noch für die Nachwelt nützlich. Auch Regisseurin Marina Stepanska ist pessimistisch, was die Wirkung dieser Filmarbeit angeht. Viele Journalisten und Kameraleute würden der Welt zeigen, was passiert, aber die Ukraine stünde trotzdem alleine. Marina Stepanska kann im Moment nicht ans Filmen denken. Die Ideen, die sie im Kopf hatte, seien von der neuen Realität überholt worden. Nach Kriegsbeginn saß sie mit Freunden im Café und sah dort eine Gruppe von Teenagern, die unentwegt auf die Bilder vom Krieg in ihren Handys starrten. In dem Moment dachte Stepanska, dass sie etwas für sie tun muss. Jetzt gibt sie Jugendlichen Schauspielunterricht. Der erstaunliche künstlerische Aufbruch des ukrainischen Films in den letzten Jahren, der ihm eine Dauerpräsenz auf den großen internationalen Festivals verschaffte, ist gestoppt. Wann und ob er überhaupt jemals wiedererweckt werden kann, diese Frage scheint für ukrainische Filmschaffende im Moment unendlich weit weg. Aber sie machen trotzdem weiter.
Filmemacher im Krieg, Christian Berndt, hat für uns Stimmen ukrainischer Regisseurinnen und Regisseure gesammelt. Vorhang auf für die 94. Ausgabe der Academy Awards und hier gleich mal der offizielle Versuch, die Frage zu beantworten: Wozu überhaupt noch Kino?
We all come from different worlds. But this place is special. It's where we go to share the same dream. Feel the same love. Shed the same tears. It's where we go to fight our greatest battles and face our greatest fears. It's where our greatest hopes soar to even greater heights. This is the place where stories come to life. So for one night, movie lovers unite.
Ladies and gentlemen, enjoy the show!
The Oscars, live, Sunday, March 27th on ABC.
Kino als Ort unserer Hoffnungen und Träume, als Ort, wo unsere inneren Kämpfe vor uns projiziert ausgetragen werden, das erzählt uns hier morgen Freeman im offiziellen Werbespot der diesjährigen Verleihung der Oscars. In der Nacht zum Montag ist es wieder soweit, dann erfahren wir, wer zum 94. Mal die begehrte Filmpreise abräumen wird, was genau uns da erwartet und wer zu den Favoriten gehört, das lüften wir auch mit frischen Eindrücken aus Los Angeles. Die Oscars sind der bekannteste und zumindest für Hollywood der wichtigste Filmpreis der Welt. Jedes Jahr kann man neben den glamourösen Bildern vom roten Teppich auch sich ein gutes Bild von der Branche selbst machen. Die Academy Awards, wie sie offiziell heißen, sind ein Spiegel der amerikanischen Filmindustrie. Sie zeigen uns daher auch die Wünsche und Unsicherheiten der Filmemachenden, die immer auf der Suche sind nach dem ultimativen Erfolgsrezept für große Unterhaltung mit hintersinniger Kunst. Über diese 94 der Oscar-Verleihung spreche ich mit dem traditionellen Oscar-Panel hier bei Vollbild. Anke Lewicke, Filmkritikerin im Studio. Hallo Anke.
Hallo Patrick.
Und aus Los Angeles, ganz früh für uns aufgestanden vor Ort, ist Katharina Wilhelm. Guten Morgen.
Hallo, schönen guten Nachmittag.
Stimmung vor Ort, Katharina, ich frage das jedes Jahr bei dir. Wie sieht es denn aus in Los Angeles? Merkt man da was?
Ja, natürlich merkt man was. Und ich war gestern tatsächlich mal am roten Teppich, habe mir das angeschaut und habe ein bisschen Stimmung sozusagen mitgebracht. Ihr hört, es wird noch gewerkelt, ja. Also es wird noch kräftig gesägt und gehämmert und was man eben noch so machen muss, um den roten Teppich schön zu machen, natürlich auch ein bisschen saugen, das gehört auch dazu, aber es hat sich für mich herrlich normal angefühlt, muss man sagen, nach dem Pandemiejahr letztes Jahr, wo alles abgeriegelter war, wo wir auch alle als Journalisten nicht so sehr hingekommen sind, fand ich es eigentlich erfrischend, mal wieder auf diesem roten Teppich zu stehen und zu merken, wow, das ist wieder ein alter Wirkungsstätte im Dolby Theater, also wirklich in Hollywood und nicht im Bahnhof wie das letzte Mal. Und das hat irgendwie auch gut getan, auch wenn wir natürlich strenge Corona-Protokolle haben. Ich muss jetzt in 2 Stunden zum Beispiel zum PCR-Test als Journalistin, wenn ich vor Ort sein möchte. Also die Pandemie existiert auch noch in Hollywood, aber es ist alles ein bisschen normaler geworden.
Anke, alle Jahre wieder, wie der Weihnachtsmann, kommt auch der Oscar. Ja. Für dich jetzt, die das auch schon sehr lange mitbegleitet, ist dieser Preis, hat er noch eine Bedeutung? Freust du dich drauf?
Ja, ich würde sagen, es ist doch noch der wichtigste Filmpreis nach wie vor. Vielleicht nicht für die Chinesen, denke ich mal, was ja doch ein großer Kinomarkt ist. Und du hattest ja eben schon das Wort Glamour genannt. Und es bleibt doch immer noch der glamouröseste Filmpreis. Und ich muss sagen, ich lasse mich dann doch auch die Wochen vorher gerne anstecken von diesen ganzen Oscar-Prognosen und lese dann eben die ganzen Medien und was da so alles berichtet wird. Und dieses Jahr hat sich das ja auch alles immer ständig verschoben. Wer Favorit, Favorit. Favoritin ist. Und dann finde ich es ja ganz interessant, was die Medien dann für Gesetzmäßigkeiten aufstellen. Also der Film wurde da nicht nominiert, deshalb kann er jetzt keine Chance haben. Man muss so und so viel andere Sachen schon gewonnen haben, um beim Oscar noch eine Rolle zu spielen. Und dann denke ich ja auf einmal, hoch, es geht eigentlich gar nicht mehr um die Filme an sich. Also man setzt sich gar nicht mehr mit den Filmen auseinander, die Qualität, sondern es geht eben eher ja, so um so mathematische Rechnungen und sonst was. Aber am Ende wissen wir doch nicht, jeder sitzt da von den über 9000 Akademie-Mitgliederinnen doch alleine und man weiß nicht, wo sie ihr Kreuzchen machen und wo nicht. Das können wir ja nicht beeinflussen. Wir können nicht in den Kopf reinschauen.
Oscar-Astrologie wird uns auf jeden Fall auch noch beschäftigen in dieser Sendung. Katharina, letztes Jahr, du hast es ja schon erwähnt, hatten wir so eine echte Pandemie-Ausgabe erlebt. In der Union Station wurde das alles inszeniert. Das hat nicht vielen gefallen, ehrlich gesagt. Es ist aber ja so, dass so eine Veranstaltung immer eine Geschichte erzählt. Die Filmindustrie will der Welt zeigen, was sie am besten repräsentiert. Weiß man denn schon, was man sich da dieses Jahr ausgedacht hat? Gibt es sowas wie ein Motto?
Naja, ich glaube, das Motto ist vor allem, die Quote nach oben zu bringen, weil in den letzten Jahren waren ja wirklich die Quoten desaströs und im vergangenen Jahr war es ja besonders schlimm. Und was man weiß, ist, dass die Show fließen soll wie ein Film. Das hat zumindest der Showproduzent Will Packer im Vorfeld über diese Sendung gesagt. Ich versuche das mal zu übersetzen. Es heißt wohl, wieder mehr Show-Elemente, mehr Musik von prominenten Nominierten wie Billie Eilish und Beyoncé. Und diese Show-Elemente sollen dann ja in eine fließendere Preisverleihung übergehen, damit die Sendung offensichtlich auch diese gefühlte oder auch echte Länge verliert von 3 Stunden. Das hat dem Publikum ja offensichtlich nicht immer gefallen. Das ist eben eine sehr lange Sendung war mit langen Reden. Und da versucht man eben an verschiedenen Stellen anzusetzen und das Ganze auch ein bisschen einzukürzen.
Dabei ist es doch eigentlich im Kino immer am schönsten, wenn der Film auch mal eine Ruhepause lässt. Dann passiert doch vielleicht am meisten. Vielleicht sollte man das bei einer Oscar-Verleihung auch mal zulassen. Und ich muss sagen, ich habe die Veranstaltung letztes Jahr ja ganz gerne gesehen, weil ich fand das so richtig gemütlich. Man hatte das Gefühl, dadurch, dass sie auch alle dicht so am Tischchen saßen, dass da eine ganz andere Kommunikation im Raum ist. Und vielleicht müssen die sich sowieso irgendwas anderes einfallen lassen. Die Filme sind nicht mehr so bekannt und vielleicht muss man dann eher dafür sorgen, dass während der Oscar-Verleihung die Filme, die Macher und Macherinnen dahinter bekannt werden. Vielleicht muss man einfach filmischer werden mit mehr Hintergrundberichten, Interviews und vielleicht auch mal, wenn es um die Technik-Oscars geht, mal so ein Gewerk auch richtig vorstellen. Also so würde ich mir den Oscar in der Zukunft so ein bisschen mehr wünschen.
Ja, es gibt ja einige Entscheidungen, die schon für viel Kritik gesorgt haben im Vorfeld, nämlich um das einzudampfen und wie Katharina es gerade erzählt hat, dass man das fernsehfreundlicher fließen lässt wie einen Film, hat man sich dafür entschieden, 8 Kategorien, die an diesem Abend verliehen werden sollen, vorab zu verleihen. Also während der rote Teppich noch läuft, Katharina, so habe ich es jedenfalls verstanden, wird im Dolby Theater schon längst der Preisregen losgehen, richtig?
Ja, und ich empfinde das als unglaublich unhöflich. Also nicht nur ich, sondern eben vor allem auch die Nominierten in der Kategorie, allen voran auch der Deutsche Hans Zimmer, der ist ja auch nominiert. Ihn würde das also treffen. Wenn er gewinnen würde, würde er seine Dankesrede für die beste Filmmusik nicht vor einem Live-Publikum vortragen. Und ich finde auch, es fühlt sich merkwürdig an. Wir sitzen dann da alle schon irgendwie im Interviewraum. Wir dürfen aber diesen Abschnitt der Sendung noch nicht sehen, weil es soll noch geheim bleiben, wer gewinnt. Aber ja, also es wirkt etwas merkwürdig abgekapselt, auch für mich total gekünstelt. Und es ist natürlich ein Affront, weil man muss sich überlegen, welche 8 Gewerke schneidet man da ab, welche sind es quasi nicht wert, in die Live-Sendung hineinzukommen. Und da kann es eben nur Verletzungen geben. Und die gab es eben auch und es gab viel Protest. Und mal sehen, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man dabei bleibt, weil eben wirklich auch wichtige Filmemacher wie Guillermo del Toro zum Beispiel gesagt haben, das geht gar nicht und das steht hier auch nicht für Hollywood und den Film und das, die Filmgewerke, die wir ja eigentlich feiern wollen.
Ja, und es spricht ja auch gegen den Geist des Kinos. Kino ist eine kollektive Kunst. Da kann man nicht einfach 8 Leute einfach aussperren, 8 Gewerke.
Es sind ja auch so wichtige Gewerke. Eine Filmmusik das eine, aber Filmschnitt. Viele würden ja argumentieren, der Filmschnitt ist ja vielleicht das, was einen Film letztendlich ausmacht, was die Grammatik legt. Anke, das ist ja sowieso, du hast es ja gerade erwähnt, es gibt so viele Gewerkschaften. Es ist so ein Teamplay. Das ist der eine Abend, wo die unsichtbaren Menschen quasi sichtbar werden. Und die werden jetzt vielleicht in so einer Fernsehlogik, weil das nicht quotenträchtig ist, rausgeschnitten.
Das geht überhaupt nicht. Also, was ich eben schon gesagt habe, Kino ist eine kollektive Kunst, die muss man würdigen. Und ich finde es ja ganz schön. Ich glaube, es war Penelope Cruz, die gesagt hat, ach, dann gehe ich vom roten Teppich runter und gehe rein und applaudiere den. Also, das geht doch nicht, dass die Stars sich draußen feiern und die, die hinter der Kamera stehen, dann da überhaupt nicht, gar kein Scheinwerferlicht abbekommen. Das finde ich eine völlig falsche Entscheidung. Und vielleicht entmündigt man damit auch ein bisschen das Fernsehpublikum, weil vielleicht finden die das ja auch mal interessant, die anderen noch unbekannten Gesichter zu sehen. Wer weiß es denn?
Aber wenn etwas wegfällt, gibt es ja auch etwas Neues. Katharina, ich habe gehört, dass während dieser Preisverleihung es so etwas geben wird wie ein Publikums-Oscar, den wir quasi, während wir da zugucken, mit Twitter-Votes abstimmen und der an dem Abend dann doch noch verliehen wird, richtig?
Ja, also das ist ganz interessant. Dieser Publikums-Oscar, der kam wie Kai aus der Kiste. Auf einmal war er da und keiner wusste so richtig, was er damit anfangen soll. Tatsächlich kann man nicht mehr dafür abstimmen. Das ging alles bis Anfang März, konnte man auf Twitter und auf der Seite der Oscar Academy da abstimmen, aber auch nur in Nordamerika, also in, zum Beispiel in Europa ging das schon mal nicht. Wer auch immer, es gibt schon wohl einen Gewinner und der soll dann auf der Bühne verkündet werden. Wir wissen zum Beispiel noch nicht, gibt es da dafür auch einen Oscar oder gibt es da einen alternativen Twitter-Preis oder was auch immer ist das. Es ist auf jeden Fall der verzweifelte Versuch der Academy, die populären Blockbuster-Filme irgendwie mit einzupflegen, weil natürlich das Kalkül ist, da wird dann eben zum Beispiel der neue Spider-Man-Film möglicherweise, und ich glaube auch wirklich, könnte passieren, dass der eben gewinnt. Oder andere große Blockbuster-Filme, Marvel-Movies zum Beispiel, Black Widow oder ähnliches, dass die da sozusagen so über die Hintertür zu den Oscars kommen, obwohl die sonst nicht großartig nominiert worden sind. Das ist so ein bisschen die Idee, glaube ich, dahinter. Und das ist sehr durchsichtig, deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich so gut ankommt.
Vielen Dank meinem Panel erstmal bis hierhin. Wir hören auch gleich eine Leidtragende dieser vielen Entscheidungen. Eine Frau, die sich eine Hoffnung macht auf einen Oscar, aber wenn sie ihn gewinnen sollte, dann auf jeden Fall nicht live. Wenn es dann in Los Angeles auf dem roten Teppich heiß hergeht, werden eben schon die ersten Oscars im Dolby Theater verliehen, unter anderem in der Kategorie Beste Filmmusik. Und die erste Frau, die für einen Disney-Zeichentrickfilm die Musik geschrieben hat, macht sich auch Hoffnungen auf diesen Preis. Sie ist zudem noch die erste Latina, die für ihre Filmmusik nominiert worden ist. Sie heißt Jermaine Franco. Die Komponistin lässt sich übrigens davon nicht beeindrucken, dass ausgerechnet ihre Kategorie zu denen gehört, die nicht live übertragen werden sollen. Glücklich darüber ist sie jedenfalls auch nicht. Mehr hat sie Kerstin Zilm erzählt.
It took me months of exploration and experimenting with sound.
Monatelang experimentierte Jermaine Franco mit Melodien, Tönen und Instrumenten, bis sie den magischen Sound für das Disney-Zeichentrick-Musical Encanto gefunden hatte. Die farbenfrohe Geschichte einer ganz besonders talentierten Familie in den Bergen von Kolumbien. Wegen der Pandemie konnte sie nicht wie sonst für ihre Filme vor Ort in die Kultur der Charaktere eintauchen. Stattdessen ließ sich die studierte Perkussionistin Instrumente aus Kolumbien schicken und dirigierte virtuell afrokolumbianische Sängerinnen. Wir haben 8 Stunden lang Aufnahmen gemacht. Wir waren ja an anderen Enden der Welt, aber es war wunderbar. Wir brauchten die Stimmen dieser Frauen. Sie und ihr lebhafter Sound haben dem Song seine wahre Stimme gegeben.
It's true, you know, voice.
Geboren ist Jermaine in El Paso, Texas, an der Grenze zu Mexiko, dem Land, in dem ihre Großeltern aufgewachsen sind. Mit 10 Jahren bekam sie Schlagzeug- und Klavierunterricht und trommelte zu Hause auf allem herum, was ihr in den Weg kam. Mit 16 studierte sie klassische Musik, gründete eine Jazzband und spielte mit Musikerinnen und Musikern weltweit. In den 80er Jahren kam sie nach Berlin mit einem Orchester, das zum 750. Jahrestag unter anderem in der Philharmonie Konzerte gab.
I loved it. I would play in the orchestra and at night I would go hang out in the jazz.
Ich habe es geliebt. Nachts bin ich in die Jazzclubs und Salsa-Bars gegangen, wo all die fantastischen Latin-Musiker waren und habe denen zugehört. Ich habe mich verliebt in deutsches Brot und Essen. Es war fantastisch.
I loved it so much.
In Los Angeles wurde Jermaine Franco Musikdirektorin eines Theaters und bald vom Filmkomponisten John Powell entdeckt. Mit seinem Team komponierte sie Musik zum Beispiel für Italian Job, Kung Fu Panda, Rio und The Book of Life. Oft übernahm Jermaine dabei selbst die Schlaginstrumente. Mehr als 10 Jahre lang arbeitete sie mit Paul. Dann war es Zeit, ihre eigenen Wege zu gehen. Gleich ihr erster Film war ein Erfolg. Die 2015 Sundance-Komödie Dope über einen Teenager, der mit seinen Freunden unfreiwillig in die Drogenwelt stolpert. Vermittelt hatte ihr den Job ein Kollege aus Deutschland, Hans Zimmer, Star unter den Hollywood-Komponisten und dieses Jahr für seine Musik zum Sci-Fi-Drama Dune für einen Oscar nominiert. Jermaine Franco sieht Zimmer nicht als Konkurrenten, sondern als Mentor und Freund.
To be nominated with Hans is an amazing honor and
gleichzeitig mit Hans nominiert zu sein, ist eine große Ehre. Ich bewundere, dass er immer wieder neue Sachen ausprobiert. Seine Musik für Dune ist einfach exquisit. Jermaine Franco machte sich zum ersten Mal einen richtig großen Namen in Hollywood mit ihrer Musik und Orchestrierung zum Zeichentrickfilm Coco. Lin-Manuel Miranda rief sie persönlich an, ob sie bei seinem neuesten Projekt Encanto dabei sein wollte. Ihr Ja brachte Jermaine Franco den größten Erfolg ihrer Karriere. Dass nun ausgerechnet in diesem Jahr die Musikkategorie zu 8 Sparten gehört, deren Oscar-Verleihung nicht live übertragen wird, ist eine Enttäuschung, gibt sie zu.
We're very disappointed to hear this news and you know we were all surprised. I was surprised.
Ich war überrascht. Ich hoffe, dass wir wenigstens alle in einem Raum sein können. Ich möchte mit meinem Team zusammen feiern und die Aufregung des Moments spüren.
To be in the room and feel that excitement.
Doch Jermaine Franco lässt sich die gute Laune nicht verderben und egal, ob sie mit einer goldenen Statue in der Hand eine Rede halten wird oder nicht, sie hat eine Botschaft an die Welt.
Music gives us a sense of our shared humanity.
Musik gibt uns ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Musik ist eine Sprache, die heilt. In jeder Kultur, egal welche Sprache wir sprechen, verbindet sie uns. Davon brauchen wir mehr in der Welt.
Es gibt 23 Oscar-Kategorien und natürlich können wir in dieser Sendung jetzt nicht alle besprechen, deshalb konzentrieren wir uns in unserem Oscar-Panel auf die spannendsten Rennen und sprechen über die Favoriten in den Kategorien Beste Hauptdarsteller und Beste Hauptdarstellerin, weiterhin mit Anke Lewicke im Studio und zugeschaltet aus Los Angeles Katharina Wilhelm. Es heißt zwar Ladies First, aber ich würde gerne mit den Männern beginnen, weil ich denke, dass das Rennen hier vielleicht klarer ist. Nominiert sind Javier Bardem für Being the Ricardos, Benedict Cumberbatch für Power of the Dog, Andrew Garfield für seine Rolle in Tick, Tick, Boom, Denzel Washington für The Tragedy of Macbeth und Will Smith für King Richard. Und es scheint ja der erste Oscar für Will Smith zu werden, Katharina.
Ja, das glaube ich und viele andere auch. Und die Begründung kommt jetzt auch mal von außen, nicht aus seinem Spiel heraus, weil er einfach so viele, wie man sagt, so Boxen checkt, wie man hier so schön sagt in den USA. Also er erfüllt viele Kriterien. Er ist 3-fach Oscar nominiert. Das heißt, Will Smith wäre es jetzt wirklich mal zu gönnen. Er ist für die Rolle sehr aus seiner Komfortzone rausgegangen. Es ist nicht so die typische Will Smith-Rolle, sondern er ist auch nicht unbedingt nur sympathisch in dieser Rolle. Er hat auch ein paar Pfunde zugelegt. Das kommt ja auch meistens ganz gut an. Und er ist aber selbst als Persönlichkeit ein unglaublich charismatischer Typ, der die Menschen so mitreißt. Er ist wirklich noch ein großer, großer Filmstar. Und ich glaube, viele Menschen würden es ihm sehr gönnen, einen Oscar endlich zu bekommen. Und viele dieser eher weicheren Kriterien, glaube ich, führen aber auch dazu, dass die Menschen ihn vielleicht gewählt haben. Also die Academy-Mitglieder natürlich.
Anke, er spielt ja in diesem Film King Richard den Vater von Venus und Serena Williams. Was macht denn seinen Spieler aus?
Ja, ich finde ja die Wut, die diese Figur hat, doch relativ authentisch. Also er hat es ja geschafft, dass seine Mädchen dann aus dem Ghetto von Los Angeles raus in gutes Trainingscamp kommen und dann eben ja mit zu den größten Tennisspielerinnen überhaupt wurden. Und diese ganze Herablassung, die er dann manchmal begegnet, boah, super, wie du das geschafft hast. Also diese Power, diese Wut, die er da hat, das fand ich schon sehr eindrücklich, als würde es wirklich so aus ihm herauskommen. Und was ich an seinem Spiel auch interessant finde, man hätte ja den Film auch so ein bisschen wie eine, ja, die Erfüllung des amerikanischen Traums, wenn man nur will, schafft man alles. Aber das erzählt durch seine Präsenz der Film nicht, weil er ja die ganze Zeit aneckt, weil er sich nicht anpasst, sondern weil er die Regeln selbst bestimmen will. Also auch bei dem Trainer sagt er, wir machen das nicht so, wir schicken die Mädchen erst viel später auf den Center Court. Er handelt mit den ganzen Werbefirmen und so weiter. Also das fand ich schon ganz beeindruckend und gleichzeitig ist er aber auch immer Will Smith, wieder charmant, dann wieder provokativ. Also ein bisschen von seinem Glamour, den Katharina eben dieses sympathische Mitreißende packt er auch ins Spiel mit.
Wie ist das denn, wenn wir mal über die Konkurrenz sprechen? Also wer könnte ihm denn eventuell noch gefährlich werden? Ich dachte ja immer, seit der Film seine Weltpremiere in Venedig hatte, dass Benedict Cumberbatch als, ja, schwuler, ungeouteter Cowboy in Power of the Dog hier eigentlich den Preis schon sicher hat. Das ist ja auch eine Rolle, die man ihm im ersten Moment vielleicht gar nicht zugetraut hätte, ne? Der reservierte Brite, der hier quasi so als amerikanischer, harter Cowboy, harter Hund im wahrsten Sinne des Wortes, versucht, ja, im ersten Moment seinen Bruder, aber auch seine Schwägerin in den Alkoholismus zu treiben.
Ich glaube, wir sind da auch, wir gehen da alle d'accord, oder? Also ich glaube auch, das ist die ärgste Konkurrenz für Will Smith, weil es auch einfach wahnsinnig gut gespielt ist und sehr, also mich auch wirklich im Nachhinein sehr lange beschäftigt hat. Und ich finde Benedict Cumberbatch toll, also dass der einen Cowboy spielen kann. Ich hätte ihn auch nicht so besetzt vielleicht, aber ich finde, er hat mich absolut überzeugt. Insofern glaube ich, ja, härteste Konkurrenz.
Ja, es ist ja auch interessant, dass er das Cowboy-Outfit ein bisschen auch wie ein Kostüm trägt. Also man spürt ja, die Zeiten des Cowboys sind vorbei. Also der Film spielt ja 1925 in Montana in der Übergangszeit. Und eigentlich hat der Cowboy auch ausgedient und wie er trotzdem immer noch mit diesem Bild ringt und dann aber durch die Begegnung mit dem Sohn von der neuen Ehefrau seines Bruders auf einmal so sein Selbstbild auch ins Wanken geregt und dadurch wird er immer wieder verhärmter und härter und aggressiver seiner Umwelt gegenüber. Das ist schon sehr eindrücklich.
Kommen wir dann, also wir gehen davon aus, dass Will Smith es wird, das können wir glaube ich sagen. Also wenn ich Geld wetten würde, ich würde auf Will Smith setzen. Deshalb kommen wir zu den Frauen. Nominiert sind Jessica Chastain für Die Augen der Tammy Faye, Olivia Colman für The Lost Daughter, Penelope Cruz für Parallel Mothers, Nicole Kidman für Being the Ricardos und Kristen Stewart für Spencer. Und das ist doch, Katharina, der mit Abstand das offenste Rennen des Abends. So richtig wissen weiß keiner, wer hier gewinnen wird.
Das stimmt, aber ich glaube, dass es sich so ein bisschen einkreist. Mein persönlicher Tipp wäre tatsächlich Jessica Chastain für die Eyes of Tammy Faye, weil auch da komme ich mal wieder mit der Begründung von außen. Wir können aber auch gerne mit dem Spiel auf ihr Spiel ein bisschen eingehen. Aber auch sie ist mehrfach schon Oscar nominiert, also sie wäre auch einfach mal dran. Sie ist natürlich auch eine super sympathische Person, aber diese Transformation, die sie da hinlegt, ist ja wirklich außergewöhnlich. Als ja, christliche TV-Moderatorin oder Persönlichkeit, die es ja wirklich gegeben hat, musste sie sich ja sehr anpassen. Der Film heißt bezeichnenderweise Die Augen von Tammy Faye, weil die eben mit Make-up eben zugekleistert sind und sie verwandelt sich ja im Laufe dieses Films von einer relativ natürlichen jungen Frau eben in so eine Kunstfigur, ne, die zentimeterdick auch Make-up aufgetragen hat. Das Make-up-Department übrigens sollte auch unbedingt einen Oscar gewinnen. Aber diese Transformation, die passiert natürlich auch von innen. Ich finde, sie ist da sehr überzeugend. Insofern ist das für mich schon mit Abstand diejenige, die es verdient hätte. Danach direkt Olivia Colman für mich, The Lost Daughter. Tolle Performance, aber Olivia Colman hat natürlich schon einen Oscar.
Ja, Jessica Chastain, da muss man sagen, ich erinnere mich an einen Film, der hieß The Iron Lady. Der wurde ja auch nur mit zwei Oscars ausgezeichnet, nämlich für die beste Hauptdarstellerin Meryl Streep und das Make-up-Department. Und für mich war der Film genau das Gleiche, nur halt mit Tammy Faye.
Ja, ist das nicht alles auch ein bisschen viel Kostüm? Also wird das so von innen heraus erzählt oder ist es dann doch das Make-up, was mehr das Innenleben widerspiegelt? Ich bin mir da ja doch nicht so sicher und es ist auch einfach doch häufig so, Biopics, also reale Figuren, werden häufiger ausgezeichnet, weil es dann eben schon ein Vorbild ist. Und dann geht es eher immer für mich darum, hat jetzt die Schauspielerin die gut imitiert? Also es geht gar nicht so sehr um das Spiel oder um die interpretatorische Leistung. Deshalb würde ich ja jetzt noch mal gern jemand anders im Rennen werfen, nämlich Penelope Cruz. Weil das finde ich wirklich super, was sie da macht in dem Film Parallele Mütter. Einerseits kämpft sie eine ganz persönliche Geschichte aus, gleichzeitig gleichzeitig geht es eben um das, was in Spanien verdrängt wird, um die ganzen Morde, die unter Franco begangen wurde. Und sie ist so eine Kämpferin, stiefelt wie so ein Cowboy durch den Film. Und was ich so klasse finde, man weiß natürlich in jeder Szene, das ist Penelope Cruz. Also sie hat den Glamour, aber sie hat auch ihre Figur eine unheimliche Wärme. Und das hat mir gut gefallen.
Ja, das finde ich auch. Es hat mir auch sehr überzeugt. Ich glaube aber auch, dass Jessica Chastain wahrscheinlich dran ist. Ich will nur erwähnen, dass die Augen der Tammy Faye in Deutschland jetzt auch zu sehen sind über den Streamingdienst Disney Plus seit letzten Donnerstag. Der Film kam gar nicht in die Kinos. Also ich frage jetzt mal, weil so richtig klar wurde es mir nicht. Also wenn ihr ankreuzen müsstet, Katharina, wer wird denn die beste Hauptdarstellerin?
Für mich ist es Chastain.
Anke?
Penelope Cruz. Das ist mein Wunsch, ja.
Und ja, ich bleib, ja, nee, ich denke auch Penelope Cruz. Ich glaube, dass da die vielen europäischen Akademie-Mitglieder, die den Film Tammy Faye gar nicht gesehen haben, sich am Ende vielleicht dann doch für Penelope Cruz entschieden haben. Wir machen eine kurze Pause von 1:30 und hören uns dann zu dritt wieder und sprechen natürlich über die Königskategorie dieses Abends. Um die Kategorie wird es dann gehen. Bester Film.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Das hier kommt energetisch wie hohes C hoch 10 elektromagnetisch. Gib mal her, lass mal sehen, so wertlos wie ein kleines Steak. Ich erzähle dir einen vom Pferd bloß. Scheinbar fake, diesmal ohne dicken Breakbeat.
That if you can, but you can't, my man. So you might as well jump on the bandwagon. B&K is the band I'm rapping in. Is the pack on the track and we be happening. Auch wenn
alles saugt, gib mir Energie, the best. Things in life come for free. Schubkraft wie manisch depressiv. Manche haben Simurin, doch die anderen merken's nie.
Da sind wir wieder mit unserem Oscar-Panel. Wer gewinnt den Oscar als bester Film in der Nacht zum Montag? Wir gucken uns das an. Die Auswahl hatten ja die knapp 9.800 Mitglieder der Akademie aus 10 Titeln diesmal. Das ist auch das Maximum. Nominiert sind Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog und Steven Spielbergs West Side Story. Ist das eine Auswahl, Anke, vielleicht an dich die Frage, die das Pandemiejahr in Hollywood irgendwie widerspiegelt?
Das ist eine interessante Frage, weil ich kann mich jetzt, wenn ich die Filme Revue passieren lasse, nur an eine Szene erinnern, wo eine Maske getragen wird. Und das ist dann in Drive My Car am Ende, wenn die junge Frau das Auto bekommen hat und dann ist die Pandemie losgegangen und sie geht einkaufen. Manchmal denke ich, viele Stoffe, also West Side Story von Spielberg ist ja sicher schon 3-4 Jahre vorher geplant gewesen. Und was ich so interessant finde, diese Filme decken ja schon ein großes Spektrum und Genres an, Formen, Vielfalt, Themen und so weiter. Aber trotzdem merke ich auch unter Kollegen, wenn man jetzt über manche Filme redet, dass viele doch nicht alles gesehen haben. Also dass so früher hatte man so eine Grundlage, worüber man reden konnte. Und jetzt bei diesen 10 ist es schon anders. Und weil wir ja eben auch schon über die Nominierten in der Kategorie Beste Schauspielerin gesprochen haben, da ist ja kein Film wiederum im Rennen dabei für beste Regie oder bester Film. Also es gibt eine große Auswahl. Und ich finde, das steht dann doch dafür, wie die Kinoindustrie sich entwickelt hat. Es gibt einfach viel mehr Nischen, eine größere Diversität, aber dadurch verliert man eben auch den Überblick.
Wir sollten uns auf das Duell des Abends sicherlich konzentrieren, auf zwei Filme, die es angeblich untereinander ausmachen werden. The Power of the Dog von Jane Campion, dieser Spätwestern, und jetzt ganz überraschend Coda von Sheehan Haider. Katharina, wieso hat gerade diese Feel-Good-Komödie in letzter Zeit so viele potenzielle Wähler begeistert? Ein Film übrigens, der in Deutschland nur auf dem Dienst Apple Plus zu sehen ist und nie ins Kino kam.
Ja, ich finde es eine sehr gute Frage. Warum hat er sich von hinten so angeschlichen? Also auf der einen Seite haben wir über Coda hier schon viel geredet, weil er ja Anfang 2021, weil das einen kleinen Hype gab um Sundance, da hat er ja direkt 4 Preise beim Sundance Festival abgeräumt. Allerdings war das eben auch ein virtuelles Sundance Film Festival. Und ich habe das Gefühl, danach ist der Film so ein bisschen verschwunden. Also den haben dort sicherlich nicht so viele gesehen. Und dann ist er eben zu Apple TV Plus gewandert, nicht ins Kino. Und ich glaube einfach, das war die Schwierigkeit für diesen Film, der ja eigentlich wunderbar ist und so warm und so eine herzige Familienkomödie, um eben diese gehörlose Familie und diese Tochter, die eben als einzige eine sogenannte Coda ist, also die übersetzt für die Familie, weil sie eben hört und spricht. Und muss sich eben aus dieser Familie heraus emanzipieren. Also ein toller Stoff. Und ich glaube, es ist ein Film, auf den sich dann wiederum aber sehr viele Leute einigen konnten, weil er eben auch nicht so schwer ist, weil das eben eine leichtere Komödie ist, eine Feel-Good-Komödie. Man geht raus und hat wirklich auch gute Laune. Nicht unbedingt vielleicht wie bei The Power of the Dog. Das ist dann doch ein etwas schwererer Stoff und auch nicht ganz so einfach, da hineinzukommen. Und ich glaube einfach, das war so ein bisschen der Grund, dass man gesagt hat, das ist einfach, darauf können sich viele Leute einigen. Und Apple hat natürlich auch sehr viel Werbung gemacht hier für diesen Film. Also ich sehe sehr viele Plakate. Und das macht ja auch immer die Oscar-Saison aus. Also man muss ja auch Werbung schalten, damit eben die Oscar-Academy-Mitglieder auch dafür stimmen und nochmal aufmerksam werden auf diesen Film.
Das Spannende ist ja, dass egal, ob es The Power of the Dog am Ende wird oder ob Coda durch dieses Mehrfachwahlrecht dann mehr Zweitstimmen bekommt und am Ende die meisten Stimmen hat und den Preis als bester Film bekommt, hier wird ein Spielfilm gewinnen, der auf der Welt vor allem über Streaming-Dienste zu sehen ist. Und das ist auf jeden Fall ein erstes Mal. Die Frage ist nur, wird es Apple sein oder das gehasste Netflix? Anke, das war ja auch ein Jahr ohne Kino letztes Jahr, darf man nicht vergessen. Viele Kinos waren noch geschlossen, es gab immer wieder Lockdowns. Sind das denn zwei Filme, die auch zeigen, wohin die Reise gehen könnte?
Naja, die Reise muss eigentlich auf die große Leinwand gehen. Ich meine, The Power of the Dog ist ein Film, der hat eine visuelle Wucht, der gehört einfach auf die große Leinwand. Und die Frage, die ich mir jetzt immer mehr stelle, ich finde einfach diese Online-Portale, die sind wagemutiger, die haben vielleicht Produzenten, die andere Stoffe sich noch ranholen und sonst was. Und ich frage mich eben immer wieder, wie kriegen wir die dann auch dazu, dass sie die Filme dann auch wirklich auf der Leinwand noch auswerten? Also dieser Kampf ist noch nicht ausgefochten und ich bin mal gespannt, wie sich dann im nächsten Jahr, wenn die Pandemie vielleicht doch vorbei sein sollte, wie sich das dann weiterentwickelt, wie dann die Regularien sind, ob eine Kinoauswertung noch für eine Oscar-Nominierung eben gefordert wird. Also das bleibt einfach alles eine spannende Diskussion und natürlich kann man sich fragen, ob jemand wie Netflix oder Apple eben so einen großen Namen wie Jane Campion auch nur nehmen, um Werbung zu machen für ihre ganzen anderen Produkte, die dann eben billiger sind oder die mehr den Mainstream bedienen. Also es bleibt irgendwie schon spannend.
Katharina, du berichtest für uns ja auch immer wieder darüber, welchen Einfluss so Streamingdienste in Hollywood sich gerade erarbeiten, welche Widerstände es da gibt. Wie siehst du denn das eigentlich jetzt mit den Filmen, zum Beispiel Power of the Dog oder Coda? Kann man da sagen, dass irgendwie das Kino am Ende verlieren wird, egal welcher dieser beiden Filme am Ende gewinnt?
Ich glaube, das Kino hat leider nicht nur wegen den Streamingdiensten verloren, sondern vor allem wegen der Pandemie. Das war wirklich der schlimmste Schlag für die Kinoindustrie. Mir fällt es schwer, da ein Urteil zu fällen, weil auf der einen Seite finde ich, dass Netflix natürlich toll ist, weil die wahnsinnig viel Geld für guten Stoff ausgeben, weil sie daran interessiert sind, spannende Geschichten zu erzählen. Ich sehe das nicht nur als sozusagen fiesen Anglertrick, damit man da eben so die Kunden ranzieht und denen dann so, ach, das gibt's aber auch noch, den ganzen anderen Schund, sondern ich glaube schon, dass die inhaltlich auch tolle Sachen machen wollen. Die Frage ist eben, wie kommt das Kino da zusammen? In den USA gibt es wahrscheinlich die Antwort, die Netflix wird sich Kinos kaufen letzten Endes. Das passiert ja hier in L.A. schon. Und die werden hier wahrscheinlich Kinos in großen Städten kaufen, wo sie dann auch ihre Filme zeigen können, auch um dann wiederum für die Oscars nominiert zu werden. Aber der Trend geht ganz klar in diese Richtung und da werfe ich nochmal schnell ein. Amazon hat sich gerade MGM geschnappt. Das wird ja noch viel krasser werden in den nächsten Jahren. Wir werden noch mehr von diesen Streaming-Giganten haben, die uns dann eben Filme bei den Oscars präsentieren werden.
Ja, was ich dann hier in Deutschland eben ganz interessant finde, wenn dann ein Film wie The Power of the Dog oder andere Netflix-Amazon-Produktionen Doch, obwohl sie schon online verfügbar sind, im Kino laufen, die Leute gehen trotzdem hin. Also weil sie doch immer noch die große Leinwand genießen, weil sie wissen, dass diese Filme dafür gedacht sind. Und ich glaube, da muss das Publikum auch mehr abgeholt werden. Also da müssen die KinobetreiberInnen auch einfach aufmerksamer sein und weiter auch so programmieren. Und wenn es auch nur am Wochenende ist. Also sie kommen da sicher auch auf ihre Kosten.
Wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen. Das heißt, ich frage nochmal reihum, was meint ihr denn? Wer wird denn am Abend, also in der Nacht bei uns, ist es am Ende, den Preis für den besten Film abräumen können? Katharina, schafft es denn die Feel-Good-Komödie Coda, die übrigens, das sollte man erwähnen, ein Remake eines französischen Films ist? Verstehen Sie die Billiers?
Mhm. Oh, das ist so schwer. Also ich glaube, ich bleibe bei The Power of the Dog, weil ich es den spannenderen Film finde. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn Coda dann doch den Preis abstauben würde.
Ja, mir ist Coda auch zu gefällig, deshalb drücke ich auch The Power of the Dog, weil das wirklich eine kluge Reflexion über Männerbilder ist. Die Daumen, aber eigentlich wäre mein Favorit doch immer noch Drive My Car. Also ich meine, das ist klar, dass er den Oscar als bester, nicht englischsprachiger Film bekommt. Aber das ist der Film, da werde ich jetzt mal ganz persönlich, den habe ich gesehen und da hat sich bei mir wirklich mit den Menschen im Auto auch was bewegt. Also und das fand ich schon sehr sensationell, eine großartige Kinoerfahrung. Und ja, wenn es einen Kinogott geben sollte, dann steht morgen ein japanischer Regisseur nachts auf der Bühne.
Und ja, ich glaube ja, ich weiß nicht, ob das mit dem Kinogott stimmt. Deshalb, ich würde mein Kreuz bei The Power of the Dog setzen. Jedenfalls bedanke ich mich, wie jedes Jahr, bei meinem Oscar-Panel, bei Katharina Wilhelm aus Los Angeles. Vielen Dank fürs Aufstehen.
Gerne.
Ja, Katharina, viel Spaß wünsche ich dir morgen am roten Teppich. Ich bin ein bisschen neidisch.
Danke, ich freue mich auch wirklich, wirklich, wirklich sehr.
Anke und auch dir, vielen Dank, dass du ins Studio gekommen bist. Vielen Dank.
Top 5.
Ja, ein bisschen Oscars gibt es jetzt noch. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der Spielfilm Coda der Überraschungsgewinner der Oscars werden könnte. Gerade in der amerikanischen Presse wird der Film mit vielen gehörlosen Hauptdarstellern als bahnbrechend bezeichnet. Dabei haben gehörlose Schauspielerinnen und Schauspieler viele Spielfilme in der Geschichte schon geprägt. Und auch Gehörlosigkeit als Thema ist im Kino durchaus nicht neu. Hartwig Tegeler mit 5 außergewöhnlichen Beispielen.
Lust auf den Film?
Du bist gehörlos. Ich werde versuchen, es mir zu merken. Ich soll's vergessen?
Nein, werde ich nicht.
Verdammte Scheiße, ich kann dich nicht hören. Kapiert? Ich kann... Mann, ich bin taub!
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Gottesvergessene Kinder von Rhonda Haynes, 1986.
Ein vertrautes Kinobild. Neuer Lehrer voller Elan, Engagement, Ambitionen.
Hi!
Aber das Besondere dieser Schule, sie ist für gehörlose Kinder.
Meine Gebärden sind etwas ungelenk.
Gottesvergessene Kinder ist kein Schuldrama à la Der Club der toten Dichter, sondern eine Liebesgeschichte zwischen diesem neuen Lehrer und Sarah.
Liest du von meinen Lippen ab?
Sarah, die Putzfrau, ist ehemalige Schülerin der Schule und sie ist gehörlos. Rhonda Haynes erzählt von einer komplexen Beziehung, deren Kern der Respekt ist vor den unterschiedlichen Wahrnehmungen der Welt durch den Hörenden und die Gehörlose. Der im März verstorbene William Hurt und die gehörlose Schauspielerin Marie Madeline spielen bewegend. Madeline gewann 1986 für ihre Rolle den Oscar. In Coda, dem heißen Kandidatenfilm in diesem Jahr, spielt sie die Mutter. Auch Lara in diesem Oscar-nominierten Film ist eine Coda.
Platz 4.
Hörendes Kind gehörloser Eltern.
Jenseits der Stille von Caroline Link, 1996.
Man könnte bei dieser Geschichte über eine Tochter, die für ihre gehörlosen Eltern die Stütze in deren Leben ist, die Liebe zur Musik entdeckt und die als Sprungbrett für ihren Freiheitsentwurf wählt, man könnte den Eindruck haben, dass der Regisseur von Verstehen Sie die Billiers, Coda-Vorlage, bei Caroline Link kräftig abgekupfert hat. Link ist dabei gegenüber dem französischen und dem US-Feel-Good-Movie um einiges realistischer bei den sozialen und familiären Konflikten, die die hörende Tochter und die gehörlosen Eltern austragen.
Was habe ich schon wieder falsch gemacht, Papa? Was willst du mir noch alles vorwerfen? Dass ich verantwortungslos bin? Dass ich egoistisch bin? Dass ich nur an mich und meine Musik denke? Dass ich Mama und dir in den Rücken gefallen bin? Ich halte sie nicht mehr aus. Deine vorwurfsvollen, stummen Blicke. Ich halte die Stille nicht mehr aus in diesem Haus.
Caroline Link inszenierte sehr sensibel einen Selbstfindungsprozess.
Platz 3. The Tribe von Miroslav Slaboshpitsky, 2014.
Die Radikalität des ukrainischen Jugenddramas zeigt sich in diesen zwei Sätzen auf schwarzem Hintergrund ganz am Anfang. Zu lesen ist, dieser Film ist in Gebärdensprache. Es gibt keine Untertitel und kein Voice-Over. Eine radikale ästhetische Entscheidung, die konsequent ist bei dieser gnadenlosen Geschichte, bei dieser Inszenierung eines sprachlosen Raums, in den der gehörlose Teenager Sergei eintritt, als er neu in das Gehörloseninternat kommt. The Tribe ist der Name der Gang in dieser Institution, in der Gewalt und Prostitution Alltag sind, organisiert und koordiniert vom Hausmeister. Die Welt der Gehörlosen als Metapher für den Kapitalismus, denn verdienen wollen alle in dieser Schule, ob Anerkennung oder Geld. Und eine düstere Erkenntnis hält The Tribe auch noch bereit. Weil jemand ein Defizit hat, nicht hören kann, wird er nicht zum besseren Menschen. Diese Illusion treibt uns Filmemacher Miroslav Slapuschipski aus.
Platz 2, Wonderstruck von Todd Haynes, 2017.
Die Geschichte zweier Jugendlicher im Abstand von 50 Jahren. Ben, 12 Jahre alt, verliert bei einem Blitzschlag sein Gehör, die 1970er Jahre. Das von Geburt an gehörlose Mädchen Rose lebt in den 1920ern in New Jersey. Sowohl Ben wie Rose machen sich auf nach New York auf der Suche nach Verwandten und ihren Träumen. Und die laute Stadt da draußen, in welchem Jahrzehnt auch immer, wird für die beiden gehörlosen Kinder zu einer wahren Heldenreise. Zwei Geschichten, zwei Ästhetiken. Rose' Geschichte in Wonderstruck ist inszeniert als schwarz-weiß Stummfilm. Selbstfindung, das ist auch das erzwungene Schicksalsthema von Ruben.
Ihr Gehör verschlechtert sich rapide.
Platz 1, Sound of Metal von Darius Marder, 2019.
Ruben, Schlagzeuger, verliert sein Gehör und damit den Halt in seiner Welt. Sound of Metal hat eine außergewöhnliche Klangkulisse, inszeniert vom französischen Sounddesigner Nicolas Becker, in denen Stimmen und Geräusche gedämpft wirken. Wie unter Wasser. Wir bekommen so einen Eindruck von dem, was dieser verzweifelte Mann,
Mann, ich bin taub,
akustisch wahrzunehmen fähig ist. Doch am Ende zählt vor allem der Moment, in dem Ruben seine Implantate abnimmt, um so den verzerrten Störgeräuschen, die die produzieren, zu entkommen. Und das Staunen über die Stille, die Ruben jetzt das erste Mal hört und akzeptiert, zu sehen, tief bewegend.
Ja, und damit geht unsere traditionelle Oscar-Sendung zu Ende. Jetzt sind Sie auf jeden Fall sehr gut vorbereitet für alles, was da in der Nacht zum Montag passieren könnte. Nach der Verleihung der 94. Oscars hören Sie am besten den ganzen Tag Deutschlandfunk Kultur, denn dann werden Sie informiert mit Analysen und Einordnungen und wer weiß, vielleicht gibt es den ein oder anderen Gewinner zu hören.